In unserer Sendung Tondokument bringen wir heute einen Mitschnitt der Veranstaltung Malchower Format, die am 26. Februar in der Dorfkirche Malchow in der Uckermark stattfand. Der Lungenfacharzt Dr. Thomas Vosshaar und Pfarrer Dr. Wichard von Heiden setzen sich kritisch mit den klinischen Behandlungsstrategien sowie der Rolle der Kirchen während der Corona-Jahre auseinander. Durch das Programm führt der Theologe und Historiker Thomas Seidel.
Ja, vielen Dank, Romy, dass ich wieder hier sein kann in dieser wunderbaren Kirche mit Ihnen über das Thema, was halt immer noch nicht ans Blut vor der Ende gelangt ist, nämlich die Frage der Corona-Pandemie und ihrer Bewältigung, sowohl in der Zeit selber als auch jetzt danach, reden darf. Ich freue mich sehr, dass Dr. Thomas Vosshaar den langen Weg auf sich genommen hat. Ich sage mal ein bisschen was zu Ihnen. Er studierte Medizin an der Ruhr-Universität in Bochum, war Truppenarzt, war die meiste Zeit seines Berufslebens in Moers im Krankenhaus Britannien, war dort der leitende Lungenarzt. Er war von 2008 bis 2020 ärztlicher Direktor der Stiftung Krankenhaus Britannien, hat über 100 Texte und Buchbeiträge publiziert und ist bis heute aktiv und hat ein Buch verfasst, wo es um das, wir werden dann halt noch genauer dazu hören, das Mörser Modell geht, also die Art und Weise der Auseinandersetzung mit Covid-Erkrankten, die sich doch wesentlich unterscheidet von der Weise, die in den meisten Krankenhäusern sehr zum Schaden vieler Menschen praktiziert wurde. Herzlich willkommen. Und der Theologe, der in diesem Band den letzten sozusagen finalen Beitrag mit dem Ausrufezeichen nochmal an die Kirche verfasst hat und damit den Titel auch des Buches aufgenommen hat, Angst, Glaube, Zivilcourage, Pfarrer Dr. Wichard von Heiden, herzlich willkommen. Ja, ich sage ein bisschen was zur Dramaturgie des Gespräches. Wir steigen ein, zunächst mit einer persönlichen Fragestellung an die beiden Autoren und dann ein bisschen so nochmal analysieren, was eigentlich zu diesen Merkwürdigkeiten und teilweise auch Paradoxien sozusagen in der Auseinandersetzung mit Covid-19 geführt hat, aus unterschiedlicher Perspektive. Und werden, das ist so der erste Block, und im zweiten Block wollen wir dann schauen, was liegt heute an? Was sind so die Themen, die Aufgaben, die vor uns liegen? Eine Frage zunächst an Sie, Dr. Vosshaar oder Herr Vosshaar, Thomas Vosshaar, im Rückblick. Was ist so im Nachdenken der Zeit zwischen 2020 bis 2023 für Sie bis heute ein Ärgernis oder etwas, was man so als harte Nuss mit sich rumträgt, wo man vielleicht auch manchmal schlecht schläft, wenn man daran gedacht hat, tagsüber?
Also vielen Dank für die Einladung erstmal. Und ich wusste ja schon, dass so eine Frage kommt, dass mit dem Ärger, dann wenn man immer nicht fertig wird, dann muss ich mal sagen, irgendwie, das ist vielleicht in meinem Naturell glücklicherweise so angelegt, dass ich immer mehr, je älter ich werde, desto mehr bemerke ich, dass eigentlich die angenehmen, die positiven Erlebnisse, eine Dankbarkeit, was lernen zu dürfen oder was gelernt zu haben oder was erlebt zu haben, eigentlich die Ärgernisse überdeckt, das will ich mal sagen. Und das ist ja wirklich ein Glück. Damit kann man einfach viel besser leben, das muss man schon sagen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Trotzdem ist das natürlich so, dass es schon Sachen gibt, die einen nicht loslassen, die einen verfolgen. Und das ist, glaube ich, bei mir das Gleiche wie bei den meisten Menschen, die sich überhaupt noch Gedanken machen wollen über die Pandemie, ist, dass wir nicht so eine wirklich deutliche Bereitschaft haben, irgendwas zu lernen, über die Dinge offen zu reden. Und jetzt übertrage ich das mal, damit es nicht zu allgemein wird, dass das auch unter den Ärzten so ist. Also auch innerhalb der Ärzteschaft, unter den sogenannten medizinischen Wissenschaftlern, egal ob das in Deutschland ist oder auch europaweit ist, ist es einfach nicht gern gesehen, darüber noch kritisch zu sprechen, was mich am meisten beschäftigt hat, nämlich wie man Menschen in Not im Krankenhaus eigentlich behandeln soll, um es ganz fokussiert zu sagen, ob man sie jetzt intubieren soll oder ob man sie eher nicht an die Maschine nehmen soll. Und das kann man ja immer weiterdenken, da kommen wir vielleicht noch drauf, überhaupt dazu, wie weit wir den Menschen noch eine Chance geben, sozusagen an einem erkennbaren Ende ihres Lebens oder in einer größten medizinischen Not überhaupt noch selbst zu entscheiden. Denn wenn sie intubiert und beatmet sind, können sie nicht mehr selbst entscheiden. Dann ist es das gewesen. Ja, und dann können sie auch nicht mehr Abschied nehmen, das passt vielleicht hin. Also diese fehlende Bereitschaft, die ärgert mich vielleicht. Aber ansonsten ist es Gott sei Dank überdeckt auch sozusagen von Dankbarkeit für viele. Ja, und auch Dankbarkeit dafür, dass ich das überhaupt überstanden habe. Denn viele Menschen in ähnlicher Situation wie ich, stand ich schon auch sozusagen kurz vor der Lynchjustiz. Hm.
Wir haben im Zug ja Gelegenheit gehabt, ein bisschen zu reden. Und als ich eben den Wochenspruch hörte, ist mir das schon mal in den Sinn gekommen. Sie hatten gesagt, dieses Gutachten aus dem Bundesinnenministerium, was relativ früh erstellt wurde von einer Gruppe und führend von einem Mann, der, wie sich dann herausstellte, eine gewisse Affinität zu chinesischen Regierungsmethoden bekannt gegeben hat. Dieses Gutachten, was im Grunde genommen damit operierte, Angst zu erzeugen, das sei ein Werk des Teufels gewesen. Das war das Wort. Und im Wochenspruch heißt es, Jesus Christus ist erschienen, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Das habe ich jetzt gerade gedacht, das passt irgendwie. Ja. Aber, also ja. Was war das Werk des Teufels? Also könnt ihr es noch mal ein bisschen plastisch machen. Es ist ja in der Tat der Text, ich weiß nicht, wer das noch erinnert, also dieses Papier, was dann sozusagen den, ja. Bitte sagen Sie mal selber.
Ja, also muss jemand, müssen wir vielleicht das irgendwie nochmal aufgreifen, das gab also schon sehr früh, als man sich überlegt hat, wie das jetzt alles weitergehen soll mit der Pandemie. Ich weiß das Datum nicht mehr genau, das könnte man aber direkt durch googeln oder wissen Sie das, egal. Es gab sehr früh jedenfalls schon so ein Papier angeregt vom Innenministerium, wie man denn während der Pandemie eigentlich so die Bevölkerung, ich sage mal jetzt mal positiv formuliert, zusammenhalten könnte. Das war aber nicht der eigentliche Hintergrund, sondern wie man Folgebereitschaft für politische Beschlüsse herstellen kann. Das war das Ziel des Papiers, wie man Folgebereitschaft herstellen kann. Und da haben sich Soziologen, ausgerechnet die Leute, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, Soziologen zusammengefunden und haben gesagt, das geht nur, wenn wir Angst erzeugen. Und dieses Angstpapier können Sie alles nachlesen, das können Sie googeln, das kann man auf Wikipedia, findet man das mit Auszügen und da kriegen Sie wirklich die Gänsehaut. Also da war ganz klar festgelegt, man kann die deutsche Bevölkerung nur hinter sich schließen und gewinnen für die Befolgung politischer Beschlüsse. Man hat also da schon geahnt, was alles noch kommen würde oder was man tun wollte, wenn man Angst erzeugt. Und da standen diese ganzen Geschichten drin. Sie wollen doch nicht, dass ihr Kind sozusagen den Opa ansteckt, dass der Opa stirbt. Und dann formulieren wir es am besten so, dass das Enkelkind den Opa getötet hat. Solche Sachen stehen da drin. Und das war vom Innenministerium und das waren Soziologen, die das formuliert haben. Und also gut, damit will ich es auch belassen. Also von all den Dingen, die ich, und ich habe wirklich jetzt jahrelang viel gelesen, was wir in der Pandemie jetzt auch an Hintergrundinformationen bekommen haben. Und da muss ich sagen, das finde ich das Scheußlichste mit Abstand, das Unverständlichste, Verachtenswerteste überhaupt, weil man einfach mit Angst niemals umgeht. Und heute wird auch niemand irgendwie öffentlich, glaube ich, dazu auch stehen wollen, obwohl der Verfasser das zum Teil noch gut tut. Aber ansonsten, auch als Arzt lernt man natürlich alles, was man machen muss, ist den Leuten Zuversicht geben und Zuspruch geben. Und ich würde mir auch in einer Krise das so vorstellen, wie einer Pandemie, dass man um Verständnis wirbt, auch für Unsicherheiten, um für Vertrauen zu werben, aber nicht irgendwie versucht, Menschen mit Angst in der Spur zu halten. Das finde ich abscheulich.
Es gibt noch einen zweiten Punkt, auf den ich nochmal aufmerksam machen will oder Sie befragen will. Und zwar, Sie beschreiben in Ihrem Beitrag ja auch diese schon im Januar 2020 erlassene, ich nenne das mal dringende Empfehlung der WHO, dass mit Covid-19 Infizierte oder SARS-CoV-2 Infizierte doch möglichst nahezu, ja, Flux, würde Luther sagen, Flux zu intubieren seien.
Vielleicht können Sie noch mal was dazu sagen. Also wir haben uns vorhin schon ein bisschen ausgetauscht. Denn bis heute ist für mich irgendwie ein Geheimnis oder ein Mysterium, positiv gesprochen, aber so ein schreckliches Mysterium. Wie kommt es zu einer solchen, zu einem solchen weltweit geltenden Erlass, dass man etwas anordnet, was bis dato, sagen wir mal, aus pneumonologischer, also lungenärztlicher Sicht eigentlich nicht das Vorrangige, wie es nämlich Menschen, die mit einer schweren Erkrankung, Lungenerkrankung sind, sofort an die, sofort intubiert.
Ja, das ist natürlich die entscheidende Frage. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, nicht? Was so eine Intubation ist, eine künstliche Beatmung, wissen alle, nicht? Also das ist immer mit dem sogenannten künstlichen Koma, weil sonst kann man das mit einem Menschen nicht machen, die künstliche Beatmung. Sie schlafen also dann, sind nicht mehr ansprechbar, haben, wenn alles gut läuft, auch keine Schmerzen, aber haben einen Schlauch im Hals, in der Luftröhre genauer gesagt, oder aber hier einen Luftröhrenschnitt und Schlauch reingeht und die Maschine übernimmt ihre Atmung. Damit übernimmt aber, wenn das passiert und Sie sind in so einem Koma, damit sie sich das überhaupt gefallen lassen, kann man so sagen, damit das überhaupt geht, ist sozusagen alles andere auch ausgeschaltet. Sie können nicht mehr essen, sie können nicht mehr trinken, sie können sich nicht mehr äußern. Es kommt immer sofort auch zu Problemen mit dem Kreislauf. Das heißt, in der gleichen Stunde, wo sie damit beginnen, muss man auch kreislaufstützende Medikamente geben. Sie müssen eine künstliche Ernährung einführen und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen, wenn man ganz ehrlich ist, sind sie dann als Patient damit desozialisiert. Sie können nichts mehr äußern oder irgendeinen Finger bewegen oder nicken sie mal. Dazu müsste man sich schon wacher werden lassen. Und dieses Verfahren hat natürlich schon immer nach schweren Unfällen und so weiter. Und bei Operationen müssen sie auch so beatmet werden. Das geht ja gar nicht anders. Also es geht nicht um das Verfahren an sich. Das ist schon sozusagen absolut erforderlich und richtig. Aber was es nie gegeben hat in der Medizin ist, dass man gesagt hat, wenn Leute Infektionen haben oder eine Lungenentzündung haben, egal ob durch Viren oder Bakterien, dass man sie sozusagen a priori möglichst früh intubiert. Das hat es noch nie gegeben. Ja, auf der ganzen Welt nicht, sondern eigentlich ist dieses Verfahren, abgesehen jetzt von Unfällen und Operationen, ist dies ein Verfahren, wo man sagt, wenn gar nichts mehr geht, wenn überhaupt nichts mehr geht, wenn der Patient gar nicht mehr alleine atmen kann, wenn er es erkennbar nicht mehr schaffen kann, nicht mehr leisten kann, und er will es, und das ist vorher auch so besprochen, er will es, ja, dann kann man das machen. Und jetzt gab es weltweit angeregt, ganz früh schon im Januar durch die Weltgesundheitsorganisation, die Empfehlung, dass bei dieser besonderen Virus ausgelösten Lungenentzündung, und praktisch sind ja, wenn die Menschen gestorben sind an Covid, sind sie immer an dieser Lungenentzündung und deren Komplikationen eben auch gestorben, dass man da eine strategische Frühintubation, strategisch heißt also grundsätzlich, wenn die kommen und man sagt, das ist eine schwere Lungenentzündung, besser gleich als 3-4 Tage später strategisch früh intubiert. Und das hat man eben, das hat die WHO angeregt, das haben alle Fachgesellschaften da weltweit praktisch kritiklos erst einmal so übernommen, und dabei sind wir dann auch noch geblieben, obwohl wir gesehen haben, dass die Sterblichkeit darunter zuerst in New York 90 und in Peking sowieso, also in China ganz im Anfang lag sie über 90%, in New York, als sie dieses Bild gesehen haben mit dem Schiff von New York, dieses Bild vergisst man ja nicht, dieses riesen Lazarettschiff, was vor New York lag, da war zu der Zeit war die Sterblichkeit 90%, in Großbritannien, weil die das nicht ganz so oft gemacht haben, war die Sterblichkeit bei 80%, in Deutschland war sie am Anfang auch etwas über 70%, und am Ende, als dann schon auch alle etwas gelernt haben, aber die meisten sich immer noch nicht lösen konnten, hatten wir eine Sterblichkeit von ungefähr 50% bei diesem Verfahren. Und obwohl das, sagen wir mal, also besten Werte 50-50, die Chance im Anfang noch schlechter, wenn sie mit 80 Jahren intubiert wurden, und die meisten, die intubiert wurden, waren älter, da hatten sie eben auch nur eine 80-prozentige, eine 20-prozentige Chance zu überleben, 80% sind gestorben. Und obwohl die Ärzte weltweit gesehen haben und auch in Deutschland gesehen haben, wir haben diese Daten ja auch alle nachlesen können, dass die Sterblichkeit so hoch ist, dass die Chance nicht mal 50-50 ist, sind die Menschen trotzdem nach dieser Strategie weiter behandelt worden. Mit einer 50-50-Aussicht.
Warum?
Ja, genau. Das ist eine Frage. Und dann kommt man eigentlich, ja, das fällt mir bis heute schwer, das wissen Sie schon aus anderen Gesprächen, das schwer zu sagen. Also manchmal ist es natürlich so, dass auch Ärzte ungern von dem, was sie mal gesagt haben und einmal begonnen haben, abweichen. Also sich selber zu korrigieren ist für alle Menschen, aber auch für Ärzte offensichtlich schwierig. Sie werden natürlich sagen, ja Mensch, gerade Ärzte, da geht's doch um was. Da muss man einfach sagen, das taugt nicht, das machen wir nicht, jetzt machen wir was anderes. Ja, aber Ärzte sind vielleicht besonders schwachen Menschen. Keine Ahnung, jedenfalls, ich berücksichtige mal das Menschliche. Das ist schwierig. Das andere ist dabei, und jetzt wird es ein bisschen unangenehmer. Und das muss man einfach sagen, warum ist man dabei geblieben? Zum einen, wir haben in Deutschland waren die Zahlen noch viel schlechter als in, also viel schlechter zum Beispiel als in Großbritannien. Die haben viel schneller gelernt als wir Deutschen. Wir Deutschen sind bis zum Schluss praktisch dabei geblieben. Warum? Wir in Deutschland haben die meisten Intensivbetten und die meisten Intensivbeatmungsmaschinen und so weiter im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern. Und schon mein letzter Lehrer hat immer gesagt, Thomas, wir heißen irgendwie alle Thomas hier, er hat gesagt, merkt ihr eins, eine einmal etablierte Infrastruktur bedient sich selbst. Und das ist übel. Aber nach dem Motto, ich habe die Kapazitäten, also lass dich die Kapazitäten aus. Das will man sich als Laie, als Mensch, als möglicher Patient, will man sich ja gar nicht vorstellen, dass es so einen Antrieb gibt. Aber die Realität ist so, weil es natürlich auch irgendwie Unternehmen sind, diese Krankenhäuser, egal von wem sie eigentlich oder in welcher Trägerschaft sie sich befinden. Also man hat die Kapazitäten, also sagt man, komm, lass uns die mal intubieren. Der nächste Punkt ist, und auch das muss man leider so sagen, dass man im Vergleich zu dem, was wir gemacht haben, die Leute nicht zu intubieren, dass man bis zum Zehnfachen dessen damit verdienen konnte. Also wir haben für unsere Fälle mit einer Sterblichkeit von 8% nach über 500 Patienten, von 8% im Verhältnis zu 40-50% in allen anderen deutschen Kliniken, gaben unsere Fälle ungefähr irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Ja, und wenn sie intubiert haben, dann waren die mindestens 10 Tage und dann eben mit einer Sterblichkeit von etwa 50%, sonst auch noch höher, wenn die Patienten älter waren, haben sie mindestens natürlich 15.000, 20.000 und in der Spitze 30.000, 40.000 Euro pro Patient pro Gramm.
Pro Person.
Pro Patienten. Das eben passiert, das müssen sich deutsche Krankenhäuser auch leider immer wieder vorwerfen lassen. Das muss ich einfach sagen, ich bin auch in der Gesundheitspolitik durchaus immer noch engagiert. Aber muss man sich einfach sagen lassen, dass es immer noch sozusagen Fehlanreize gibt, etwas zu tun, weil es besser entlohnt wird. Also den Herzkatheter doch zu machen, obwohl man ihn nicht unbedingt braucht, sich auch dagegen entscheiden kann, ihn doch zu machen, weil Geld bringt. Das wissen Sie alle. Und die Deutschen, das ist alles auch bei den Krankenkassen gut dokumentiert, die Hüfte dieses Jahr noch einzubauen, obwohl sie vielleicht noch 3 Jahre damit laufen könnten und so weiter und so fort. Also diese Kritik muss sich das deutsche Gesundheitssystem einfach gefallen lassen, dass das eben, damit will ich nicht alle Ärzte verurteilen und dass das alle nur danach machen, aber es ist eben ein starker Triggerfaktor. Wenn Sie die Möglichkeit haben, A, B oder C zu wählen oder unterschiedliche Wege zu gehen, dann werden Sie das in Ihre Überlegungen mit hineinziehen. Dann gibt es da eine Verlockung des Geldes, es gibt da eine Verlockung sozusagen durch die schon existierende und vielleicht gerade freistehende Infrastruktur und so weiter. Und dann gibt es eben doch auch keine so starke Lernbereitschaft auch unter Ärzten. Wobei, einen letzten Satz dazu, wenn Sie jetzt, ja, wie ist es, wenn Sie vielleicht fragen, ja, wie ist es denn heute? Und das ist sozusagen das Glück, was mich natürlich auch trägt. Am Anfang bin ich natürlich auch unendlich beschimpft worden, wie alle, die gegen den Mainstream jedenfalls gesagt haben, und stand kurz vor der, sagen wir mal, medizinisch-wissenschaftlichen Exkommunikation. Mein Arbeitgeber hat mich wahrscheinlich nur deshalb mit einer gewissen Dankbarkeit behalten, weil wir eine unglaubliche mediale Aufmerksamkeit hatten und uns die Fernsehanstalten und Radioanstalten wirklich 2 Jahre lang die Bude eingerannt haben. Und selbst der Krankenhausdirektor dann ständig sozusagen im Vordergrund stand. Also deshalb bin ich wahrscheinlich dort nicht entlassen worden. Aber jetzt ist es so, jetzt ist Gott sei Dank eben die ganze Literatur, also die wissenschaftliche Literatur, so, dass man sagt, ja, also es ist auf jeden Fall besser, es so zu machen, wie wir es früher immer gemacht haben, die Menschen so spät und nur dann, wenn es gar nicht anders geht, vielleicht zu intubieren und auch dann, wenn sie wollen. Es ist natürlich nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, ja, der Fosse hat recht gehabt, sondern jetzt sagen immer alle, auch auf internationalen Konferenzen, Deutschland erst recht, sagen alle, ja, eigentlich haben wir es immer so gemacht wie der Thomas. Und mehr kann man nicht erwarten.
Ja, also erstmal herzlichen Dank dafür, dass Sie mit Ihrem Krankenhaus eben nicht im Grunde genommen, ich sage es mal ein bisschen sehr sarkastisch, Geschäfte mit dem Tod gemacht haben, denn für die Krankenhausgeschäftsführer war das natürlich eine ganz gewinnträchtige Geschichte, wir haben es angesprochen.
Ja.
Aber für das Patientenwohl war es das eben durchaus nicht. Habe ich das richtig erinnert, dass es ganz zu Beginn durchaus,
ja,
sag mal, im Verband der Lungenärzte Deutschlands die Bereitschaft gab oder beziehungsweise die Kritik an diesem WHO-Vorgabe und dass das dann schnell wieder eingesammelt wurde und dann sind Sie und noch ein paar wenige übrig geblieben,
ja,
die sich dagegen entschieden haben.
Ja, so ungefähr war das. Es gab natürlich schon Leute, die sich auch Gedanken gemacht haben, einige wenige, und es gab dann auch schon einige Krankenhäuser, die versucht haben, uns zu folgen. Das war aber auch schwierig, weil dann immer irgendwo auch einer kam und sagt, ja, du musst das aber machen, wie die Leitlinie, wie die WHO, wie die internationalen Gesellschaften das sagen und wie berühmte andere Leute das in Deutschland eben auch sagen. Und dann haben auch die Geschäftsführer natürlich auf die Ärzte Druck ausgeübt und einige Ärzte sind auch entlassen worden. In Österreich noch mehr als in Deutschland. Und wie gesagt, also das war schon wirklich das war schon sehr schwierig. Und wir haben auch schon da um unsere, wenn ich nicht so alt gewesen wäre schon zu dem Zeitpunkt, hätte ich sicher um meine Existenz auch gefürchtet, denn man muss ja auch seine Familie ernähren. Jetzt war das ein bisschen anders, weil ich sowieso schon kurz sozusagen vor der Berentung stand und ich hatte unglaublich viele Menschen in meiner Nähe, die mich unterstützt haben. War wirklich so eine klassische Situation, passt heute auch irgendwie zu all den Dingen hier in der Kirche, wo man sieht, wenn man wirklich ein tapferer Freund ist. Freunde hat man ja viele, aber wer ist wirklich ein tapferer und verlässlicher Freund? Und auch da habe ich, um das mal deutlich zu sagen, ein Schweineglück gehabt, dass wirklich Menschen zu mir gestanden haben, die mich getragen und gestützt haben. Mhm. Sonst hätte ich da wahrscheinlich auch aufgegeben, irgendwann, wenn die ganze Welt gegen sie ist.
Ja, Sie haben es in dem Artikel auch beschrieben, dass in die erste Zeit zu Hause die ganze Zeit gebetet haben, dass die Leute nicht sterben, wenn sie den Weg so gehen.
Ja.
Vielen Dank. Herr von Heiden, was ist so das Erlebnis, die Erinnerung, was vielleicht doch noch so Schmerzen bereitet im Nachdenken?
Das wäre ganz viel. Ich fange mal mit gestern an. Gestern hatten wir Besuchsdienstkreistreffen, zwei Besuchsdienste aus der Kirchengemeinde und vom Roten Kreuz. Und es wurde irgendwann ganz zum Schluss gefragt, sag mal, gibt es irgendetwas, was sich verändert hat in letzter Zeit? Und dann kam eine Dame und sagte, ja, seit Corona hat sich viel verändert. Ja, was denn? Ja, es gibt ganz viele Leute, die machen nicht mehr auf, wenn man zum Geburtstag kommt und klingeln. Und dann gab es sofort mehrere Leute, die sagten, ja, das geht mir auch so. Die machen nicht mehr auf, man hört, aber die sind da. Vielleicht gucken die sogar noch durch diesen Türspion, aber sie machen nicht mehr auf, sie haben Angst. Also, wenn gefragt ist, woran erinnere ich mich, das sind verschiedene Dinge. Ich fange mal so ganz anders an. Ich war vielleicht einer der Ersten, die so eine Corona-Todesnachricht in der Region Hannover überbracht hat. Am 7. oder 8. März schon, da rief mich die Notfallseelsorge an, eine ältere Dame bei uns oben, die hatte einen etwas jüngeren Bruder und der war wohl in einem dieser Skigebiete gewesen. Und woran er nun wirklich gestorben ist, ja, vielleicht wirklich auch an Corona, keine Ahnung. Damals, meine Güte, ich fand das schon ziemlich aufregend, muss ich sagen. Und da hatte ich auch Angst oder Sorge um meine eigenen Eltern und habe denen gesagt, geht früh einkaufen, wenn noch niemand im Geschäft ist. Also diese ganzen Sorgen waren dann da. Aber dann fing das um den 14. März herum an, dass wir mit einmal keinen Gottesdienst mehr machen sollten und. Auch zunächst mal, na, wenn das so sein muss. Aber dann, auf dem Friedhof, wir durften nur noch mit 10 Leuten draußen stehen. Eine junge Frau, also 35, hatte ihren 40-jährigen Mann an Krebs oder irgendwas verloren. Und sie durfte nicht umarmt werden. Die Freunde des Mannes waren gekommen auf den Friedhof. Und dann hatten wir irgendwie mit dem Bestatter die Lösung gefunden. Naja, Friedhof ist ein öffentlicher Raum. Die können, wenn die da hinten bei den Gräbern stehen und so tun, als ob sie da Blumen gießen, dann kann man sie ja nicht wegweisen. Aber was ist passiert? Wir sind natürlich angezeigt worden im Rathaus, weil da mehr als 10 Leute auf dem Friedhof waren. Das hat der Bestatter gelöst und hat gesagt, naja, da kann ich ja nichts für, der Pastor kann auch nichts dafür, es kann niemand was dafür. Wir wissen gar nicht, wer diese Leute waren. Das ist schon gespenstisch, das kann doch gar nicht wahr sein. Das nächste, wir hatten jetzt gerade eine Konfirmandenfreizeit, jetzt sehe ich es nicht mehr ganz so, aber vor 1-2 Jahren, Konfirmandenfreizeiten, aber dann, wenn ich die Diakone frage, die Kinder- und Jugendfreizeiten, das Gleiche, nachdem diese Corona-Zeit so irgendwie vorbei war, wir haben das Doppelte, Dreifache oder Vierfache an Kindern gehabt, die wieder abgeholt werden mussten, weil sie sich nicht trauten, mehrere Tage von zu Hause alleine weg zu sein, weil die Ängste hatten, weil die irgendwie nicht konnten. Das Sozialverhalten hat sich auch verändert. Also bei Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Und dann überhaupt dieses, ich habe gesehen, dass du mit dem zusammen warst, wie kann das sein? Das sind Dinge, die hängen geblieben sind. Und natürlich, also Sie haben jetzt eben gesagt, Sie sind froh, dass Sie nicht gelyncht worden sind. Bei uns war es ein bisschen anders. Aber also die Superintendentin sagte schon sehr deutlich, bei Geburtstagsbesuchen, lieber nicht, wenn dann anrufen, Trauergespräche, eigentlich auch nicht. Und dann habe ich im Freundeskreis rumgefragt, was könnte man denn tun? Und dann sagt einer, Mensch, mach doch einen Spaziergang. So bin ich, hatte Glück, dass alle Trauerfälle, die Angehörigen, die waren alle mobil. Also konnte ich mit denen bei uns durch den Wald gehen. Aber immer, wenn uns dann ein Jogger alleine entgegenkam und ich dann mit drei Leuten ging, dann waren es finsterste Blicke. Wie können diese Leute zu viert oder zu fünft, die sind doch nicht aus einem Haushalt, da über den Berg gehen? Und das war die Möglichkeit, sich mit den Leuten zu unterhalten. Und dann hinterher eben dieses angefeindet zu werden, weil was hast du da gemacht? Hast du nicht Leute gefährdet? Mhm. Ja? Oder später kam das einmal dann im Herbst 2020. Das war zu einem Zeitpunkt, das muss ich dazu sagen, da durfte man alles. Da durften die Kinder auch gerade noch in die Schule gehen. Und ich hatte das Glück, eine Kirchenvorsteherin zu haben, die sich um diese ganzen Hygienekonzepte kümmerte, bis der Arzt kam. Also wirklich bis zum geht nicht mehr. Das komplett alles total ernst genommen hat, was mir die totale Freiheit, aber eine große Freiheit gegeben hat, vieles zu machen, weil ich wusste, wenn wir das so und so machen, kann mich keiner anzeigen. Und da hatten wir nun so ein Konfirmandenwochenende, wo wir extra überlegt haben, wir machen das Thema Schöpfung, wir schicken die in Einzelstationen durch den Wald und über die Wiese und da gibt es jeweils einzelne Fragen zu beantworten. Das sind Thema, die kümmern sich darum, wie läuft das? Und zum Schluss kommen sie in die Kirche an Taufstein, auch Einzelstationen. Also sie sind immer alleine oder zu zweit, zu dritt unterwegs. Also wir haben uns wirklich Mühe gegeben, ohne Ende, um diese ganzen Geschichten hinzukriegen und trotzdem die Konfis einzubinden. Und dann sollten die zum Schluss noch im Gemeindehaus, wir haben vier Räume verteilt, über eine bestimmte Frist irgendwas machen, ja. Und ich hatte vorher die Eltern gefragt per E-Mail, wäre das auch okay, wenn die Kinder ohne Maske zusammen in einem Raum sind. Ich bekam von allen die Antwort oder fast allen die Antwort, ja, das ist okay. Und dann waren wir mit mehreren Leuten in diesen verschiedenen Räumen. Ich hatte den Kleinsten erwischt. Und zu mir kamen die ganzen Konfirmanden, weil sie mitkriegten, bei mir mussten sie diese Maske nicht tragen. Ja, ich habe trotzdem jeden Einzelnen gefragt, wenn er reinkam, dir ist klar, du trägst die Maske nicht, ist das für dich okay? Ja, ist okay. Und dann saßen die da ganz eng beieinander. Später bin ich das im Landeskirchenamt gefragt worden vom Chef der Rechtsabteilung, was mir denn eingefallen wäre, da Konfirmanden zu gefährden. Und da war ich zum Glück gut aufgestellt, weil ich genau wusste, wie die Abläufe waren, aber ich wusste in dem Moment auch, aha, da hat jemand über die Superintendentur an das Landeskirchenamt weitergegeben, was der Pastor macht und wie gefährlich der ist, weil er Menschen gefährdet. Konfirmanden.
Ich nehme das Thema mal auf, Denunziation. Zumal, das kommt jetzt ein kleiner Werbeblock, ich im Oktober im Augustinerkloster in Erfurt eine Tagung machen werde zum Thema Du sollst nicht falschen Zeugnis reden, Denunziation und Verrat in Geschichte und Gegenwart. Also haben Sie diese Erfahrung gemacht, sozusagen denunziert worden zu sein in dieser Phase oder dass Kollegen das so ein Mitglied bekommen hat, das hat jemand angezinkt beim Chef oder bei, weiß ich nicht wo, Gesundheitsamt oder wo auch immer?
Nein, das gab es ehrlich gesagt nicht, soweit ich mich erinnere. Oder vielleicht hat es doch auch gegeben, dass der eine oder andere, was weiß ich, zu irgendeinem Vorstand gegangen ist, im Krankenhaus oder so, oder irgendwas gesagt hat, stopp den Fossa mit seinem Wahnsinn da oder so. Das kann sein, dann habe ich es aber nicht mitbekommen. Also das war nicht so unser Punkt. Unser Punkt war wirklich, dass wir uns inhaltlich und dann mit dem, was wir getan haben, ebenso gegen den kompletten weltweiten Mainstream und der in Deutschland ganz besonders stark floss und einheitlich war, eben gestemmt haben. Aber diese Denunziation, das war es eigentlich nicht.
Medial gab es auch Reden, ne?
Ach, doch.
Quasi, also nicht hinter dem Rücken, sondern, wenn man so will, eine Art öffentlicher Denunziation.
Ja. Pranger. Das, also den öffentlichen Pranger-Ding gibt es natürlich schon. Das, also das, sagen wir mal, das Äußerste habe ich dann gelernt, was man erwarten kann von der Presse, ist, dass sie, sagen wir mal, allen Ansichten gegenüber wohlwollend ausgeglichen ist. Das ist eigentlich das Schönste, was man so erreichen kann. Sie sollen ja gar nicht Partei ergreifen. Aber natürlich habe ich das natürlich überall erlebt. Also vom Deutschen Ärzteblatt ist etwas, was jeder Arzt liest, bis zur Regionalzeitung, Welt und also das können Sie sich nicht vorstellen. Überall gab es das natürlich auch. Und dann wurden natürlich immer Kollegen, die sich dann als meine Counterparts gesehen haben, die wurden natürlich auch gefragt und die haben dann gesagt, okay, also was ist jetzt die Klinik? Also das muss man sich vorstellen, das Niveau der Argumente. Was ist schon die Klinik in Moers gegen die Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf? Das waren sozusagen unsere erklärten Feinde, haben sich selbst dazu gebracht. Das lag am Kollegen, den ich auch schon von klein auf kenne dort. Der Name war auch dauernd in der Presse. Und dann war es natürlich so, also das kennen Sie auch. Also man ist ja auch eine Form von Herabwürdigung, ist auch für sowas Ähnliches natürlich, dass man dann sagt, also hier bei uns, ich leite eine Universitätsklinik und da kommen natürlich auch ganz andere Patienten und deshalb überleben da vielleicht beim Fossam ein paar mehr. Ne? Weil hier in der Universitätsklinik, da sind nur die allerschwersten Fälle, das können Sie sich ja denken. Ist nur dahergelabert, wir haben das alles überprüft. Gleiche Altersstruktur in Wahrheit haben wir dann festgestellt, wir haben es auch publiziert, dass unsere, es gibt so Scores dafür, dass unsere etwas kranker waren als die in der Universitätsklinik Eppendorf. Aber das wird dann so dahergesagt, das sind so typische Argumente. Ja, 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 und so sind wir kranker und so weiter. Also, und auch in der Presse gab es natürlich, ja, das haben Sie ja gefragt, gab es dann schon so, ja, was erlaubt er sich und was glaubt er denn? Und dann hat die Presse natürlich zum Teil auch sehr gerne, sagen wir mal, zu denen, ja klar, wer hält da nicht gerne, zur Charité in Berlin, das ist das größte Klinikum Europas, nicht? Und wenn ein Chef aus der Charité irgendwas sagt, dann hat das natürlich schon ein Gewicht. Das ist ein bisschen so, als wenn der Herbert gleich wieder auf die Erde kommt und der sagt dann, ja, sein Stellvertreter. No, und der sagt irgendwas dazu. Ja, das kann doch dann nicht anders sein. Und so wurden diese Vergleiche, so wird man dann, oder wird versucht, einen Mundtot zu machen, indem man ihn herabwürdigt und sagt, wer ist das eigentlich, der sich da erdreistet, überhaupt irgendwas zu sagen. Aber eine klassische Denunziation war eben vielleicht auch in diesem Fall und bei unserem Problem und unserem Kampf, wenn ich das so sagen darf, war vielleicht auch gar nicht möglich. Aber dass das gegeben hat, ist mir vollkommen klar. Hm.
Haben Sie sowas erlebt, kirchlicherseits? Also der Oberkirchenrat war angesprochen worden, da gab es offenbar Zuträger, die dann das genau beobachtet haben, was da abgeht?
Also das hat es auf jeden Fall gegeben und ich glaube, dass ich das zweimal erlebt habe. Das eine habe ich jetzt geschildert. Ich bin dann im Oktober, November 2020, im November kam ich einen Anruf, stellte sich raus, war der Chef der Rechtsabteilung der Landeskirche. Und der sagte, ach so, ich hatte offene Briefe geschrieben. Ah, ja, ja. Ich hatte einen offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten geschrieben und hatte ihnen geschrieben, dass ich als Pastor aus verschiedenen Gründen der Meinung sei, dass man sich, das war im September, Anfang Oktober, dass man sich doch vor dem Winter Gedanken machen möge, wie hoch vielleicht die Viruslast im Winter sei. Und ab wann es gefährlich sei, denn man würde ja sonst sofort in diese Gefahr reinrutschen, dass man beim ersten Erkältungszeichen das ganze Land wieder dicht macht. Und er rief mich an und sagte, ja, sie hätten also diesen Brief irgendwie zur Kenntnis bekommen. Ich so, oh, das ist ja toll, dass sie darüber sprechen. Ja, wir wollen auch mit Ihnen darüber sprechen. Und die Chefin der Personalabteilung würde auch zugegen sein. Und da wusste ich natürlich ziemlich genau, worum es ging. Ne? Und dann haben sie den Termin auf 4 Tage vor Heiligabend gelegt, 20. Dezember. Da hat man als Gemeindepfarrer auch nichts anderes zu tun, als sich seiner Haut zu erwehren. Da ist man richtig auf. So, dann haben sie es am 20., als ich mit meinem Freund, der im Rechtsanwalt gerade vom Landeskirchenamt stand, kam die E-Mail rein. Nein, wir müssen das leider absagen, Inzidenzzahlen sind zu hoch, das ist zu gefährlich. Und dann haben wir das also erst im Februar oder März gemacht. Ja, ganz lustig. Und später kam das aber nochmal 2 Jahre später, als da gab es doch diese Montagsspaziergänge. als die Leute alle spazieren gegangen sind. Und das gab es bei uns im Ort auch. Da hatte ich nichts mit zu tun, so gar nicht. Aber ich hörte davon und hörte eben von einem Kirchenvorsteher, der sagte dann irgendwie, die Polizei jagt die Leute durch den Ort, völlig fassungslos eigentlich. Und dann habe ich gesagt, auch wenn das so ist, war das glaube ich immer freitags. Also bin ich Freitag, kurz bevor das da losging, die trafen sich zwischen Kirche und Rathaus, bin ich in die Kirche, habe die Kirche so einen Spalt die Tür aufgemacht, ein bisschen Licht drin und habe mich an die Orgel gesetzt und habe mir als Vorhaben gesetzt, jetzt fängst du an und spielst, solange das ist, die Paul-Gerhardt-Lieder durch. Also man muss ja irgendwo haben, ne? Also habe ich mir das vorgenommen und habe der Polizei noch gesagt, also nur, dass das klar ist, Hausherr hier oben auf dem Kirchenhügel bin ich. Wer sich hier auf den Kirchenhügel begibt, der ist bitte sehr nicht einfach hier zu verfolgen. Oder also da mögen Sie mal drauf achten. Haben die auch gemacht.
Oder hat Kirchenhügel Asyl.
Ja, so. Nun hatte ich das allerdings jetzt nicht mit meinem Kirchenvorstand besprochen, sondern habe das einfach so gemacht. Wir hatten ja gerade KV-Sitzung und es war direkt danach. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach. Und habe das zweimal gemacht. Und beim dritten Mal sehe ich mit einmal, dass sich hinten zwei Damen reinsetzen. Und das war eine Kirchenvorsteherin und die Superintendentin. Und dann kam jemand nach vorne, hat sich mit mir unterhalten, Kommunalpolitiker aus dem Nachbarort, den ich aber auch nicht kannte weiter. Ich wusste nur, der macht da irgendwas. Dann kommt die Superintendentin, stellt sich neben mich und fragt mich von Heiden, was machen Sie denn hier? Ich so, na, Frau Superintendentin, was machen Sie denn hier? Es ist ja schließlich meine Kirche, beziehungsweise die Kirche, für die ich zuständig bin. Ja, aber Sie sehen doch, was hier ist. Da hinten waren Leute eben gerade drin, die hatten keine Maske auf. Ich sag, das kann ich ja von hier aus nicht sehen. Ja, aber die haben gesagt, letzte Woche wären sie schon hier gewesen und da hätten sie gesagt, sie könnten auch hier ohne Maske sein. Ich sag, naja, die Leute halten ja die Abstände ein, der Kirchenraum ist groß genug, da braucht man doch keine Sorge zu. Sie halten sich nicht an ihr eigenes Hygienekonzept, das kann überhaupt nicht sein. Wissen Sie, was Sie hier tun und in welchem Umfeld? Und so, naja, also das war erstens weitergetragen worden und führte dann auch dazu, dass auch Leute aus meinem Umfeld wieder Briefe nach Hannover schrieben. Ja.
Ich schlage mal vor, dass wir dem Publikum einen kurzen Einblick geben, sozusagen in den O-Ton oder von Texten. Wollen Sie eine kleine Passage aus Ihrem Text lesen?
Keine ausgesucht, Jürgen.
Keine ausgesucht?
Keine ausgesucht.
Ich muss schnell beim Durchblättern.
Okay, hilft das was? Soll ich dir lieber noch eine Geschichte erzählen, statt das vorzulesen?
Ja, dann erzählst du die Geschichte.
Ja, ich erzähle die Geschichte. Ja. Also, passt vielleicht auch nochmal zu der Frage, was mir am stärksten so in Erinnerung geblieben ist. Und Sie merken ja auch schon, und das will ich auch gerne zugeben, dass das immer schwankt. Da gibt es natürlich, aber ich glaube, das geht allen Menschen so. Da gibt's Wochen oder Tage, da denke ich mir an dies drüber nach, dann wieder das und welche Gefühle dann gerade wieder hochkommen und welche Gedanken da wieder hochkommen. Also zwei Dinge würde ich gerne noch einmal sagen, die ich auch mehr oder weniger schon mal so erzählt habe und die ich zum Teil eben auch da beschreibe. Ich versuche es natürlich auch ein bisschen sachlich zu halten, was die Zahlen angeht und auf der anderen Seite aber auch die Emotionen zu beschreiben. Also das eine ist, dass man noch einmal in dieser Pandemie wegen dieser Häufigkeit und dieser Intensität, mit der wir das wahrgenommen haben, noch mal sich darüber im Klaren sein muss, wie sich auch die Zivilisation und mit ihr die medizinische Versorgung am Lebensende verändert hat. Und da gehe ich jetzt mal einen Schritt über das, was die Pandemie uns da gezeigt hat, sogar noch hinaus. Können Sie sich vorstellen, dass jetzt im letzten Jahr, und das wird auch in diesem Jahr wieder so sein, jeder zehnte Deutsche an einer Beatmungsmaschine stirbt, jeder zehnte von uns, die jetzt hier sitzen, wird sein Leben beenden an einer Beatmungsmaschine. So ist die Statistik von 25, 24 und auch etwas schon vor der Pandemie gewesen, in der Pandemie, aber natürlich viel mehr war. Aber das ist die Situation im Normalfall. Was ist uns da eingefallen, frage ich mich auch als Arzt natürlich. Ich bin jetzt da nicht mehr in der Verantwortung, aber das haben wir auch publiziert, das können Sie nachlesen. Und ich habe auch dazu, weil die Berliner Zeitung so solche Kommentare auch aufnimmt mit Gerd Antes, können Sie aufrufen, Berliner Zeitung, und dann meinen Namen eingeben und Intensivmedizin, dann werden Sie das lesen, was ich da, das war eine internationale Veröffentlichung von deutschen Zahlen und so weiter, was wir dazu geschrieben haben, dann werden Sie das noch besser verstehen, was ich jetzt gesagt habe. Aber jeder Zehnte von uns, wenn sich da nichts ändert, der jetzt hier sitzt, wird seinen Tod nicht zu Hause, nicht auf der Straße, nicht bei einem Jagdunfall, sondern an der Maschine auf der Intensivstation finden. Das hat mich erschüttert, als mir das so klar wurde, wie viel das sind. Und dann nochmal müssen Sie sich klar machen, und deshalb ist das schon gut, rechtzeitig über sein Ende auch nachzudenken. Bei uns in der Familie hat das schon immer Tradition gehabt, über das Ende des Lebens auch zu sprechen, mit allem, was da so dazugehört. Denn Sie müssen sich das noch einmal klar machen. Wenn Sie da liegen, haben Sie keine Chance darauf, ernsthaft sich nochmal neu zu entscheiden. Das klingt auch so banal. Aber wenn Sie da liegen, in diesem künstlichen Koma, mit dem Schlauch im Hals, und Sie haben vielleicht doch noch ein Bewusstsein dafür, dass das gerade nicht so gut ist, irgendwie, das wissen wir ja gar nicht, ja, dann können Sie sich nicht umentscheiden. Das geht nicht. Und jetzt die andere Situation, Sie überlassen dann diese Entscheidung, die kein Mensch will, und das sage ich Ihnen nicht nur als Vater, Opa, und selber auch, nun sind meine Eltern mit hohem Alter erst gestorben und selber Kind oder so. Das, und auch als Arzt, das ist eine Entscheidung, die sollten wir nicht Kindern überlassen, weil Kinder damit todunglücklich sind. Wenn man die Kinder dann fragt, jetzt müssen sie entscheiden, ob wir, da kommt so ein Arzt lässig vorbei und sagt, jetzt, hat der Papa eine Patientenverfügung oder so, ist vielleicht sowieso schon missachtet worden, aber vielleicht hat er dann eben doch auch keine, wo das alles so klar drinsteht. Und dann sagt man, ja, dann müssen Sie das jetzt entscheiden im Familienrat und ich kann Sie als Arzt beraten. Und dann überlassen Sie die Entscheidung den Kindern oder vielleicht Geschwistern, ob jetzt die Maschine ausgestellt werden soll. Das ist etwas, was vollkommen anderes, emotional, menschlich, juristisch auch, aber lassen wir das mal ganz außen vor, etwas völlig anderes, als von vornherein zu sagen, Herr Doktor oder in der Klinik, machen Sie meinetwegen alles, aber ich will nicht in dieses künstliche Koma und an die Maschine. Und so haben unsere Patienten in der Pandemie, weil wir die alle aufgeklärt haben, haben das fast alle, die älter waren, alle, die über 65 oder 70 waren, haben fast alle gesagt, sie haben mich ehrlich aufgeklärt und das finde ich total gut. Sie haben mir auch die Statistiken gezeigt und jetzt machen sie alles, was sie wollen und was gut und richtig ist. Aber eins machen wir nicht. Sie stecken mir nicht den Schlauch in den Hals und legen mich in ein Koma, denn dann erlebe ich mein Ende nicht. Sie erleben ja ihr eigenes Ende nicht. Das sollte man bedenken und das ist sozusagen auch nochmal ein Plädoyer dafür, darüber zu reden und vielleicht eine Patientenverfügung zu machen.
Hm. Vielen Dank dafür, weil das ist schon sozusagen die Perspektive als.
Ja.
Sie werden es so mitbekommen haben, dass Hendrik Steeg, der jetzige,
ja,
wer ist das,
Drogenbeauftragte
der Bundesregierung, darauf noch nicht hinwies, dass
ja,
ich sage, also wir mehr machen als das, was vielleicht notwendig ist, gerade in den, sagen wir mal, 70 plus Lebenszeit ist dafür heftig geprügelt worden.
Geprügelt bis zum geht nicht mehr.
Ja. Und jetzt geht die Frage an den Pfarrer. Das gleiche Thema war ja auch in der Pandemiezeit, wo Dorothea Wendeborg als Autorin hier in dem Band ja darauf hinweist, dass man ja unterscheiden muss zwischen Lebenslänge, Lebensdauer und Lebensqualität. Und diese Unterscheidung ist kurzzeitig in der Corona-Pandemie-Zeit, in der mal von Wolfgang Schäuble aufgerufen worden, Wolfgang Huber damals, der Bischof von Berlin-Brandenburg hat das auch erwähnt, dass es gerade den Kirchen ja um einen anderen Begriff, einen anderen gefüllten Begriff von Leben geht. Und es war reduziert im Grunde genommen auf biologische Existenz, sage ich jetzt mal sehr abgekürzt. Mhm. So, ne? Also möglichst lange biologisch zu existieren, was für sich genommen natürlich auch in Ordnung ist. Aber der Begriff des Lebens, so wie er im Neuen Testament oder überhaupt in der Bibel vorkommt, ist ja nochmal was anderes. Ich sage das mal so ganz pauschal, haben die Kirchen da versagt, in ihrer Verkündigung darauf hinzuweisen. dass eben zeitliches Leben etwas anderes ist als ewiges Leben?
Ja, natürlich. Ja. Und zwar massiv. Und das Verrückte ist, Sie haben es auch gewusst. Also, Sie haben es auch gewusst. Eine Sache muss man vorweg sagen. Natürlich, wenn man sich hineinzudenken versucht in die Kirchenleitung. Ich habe ja auch Fragen gestellt, habe von einem eine Antwort bekommen. Ja, wir hatten in den diakonischen Einrichtungen irgendwo in Wolfenbüttel oder Wolfsburg irgendwo so zu viel Corona-Tote ganz früh. Und wir hatten Angst, dass uns das alles um die Ohren fliegt und dass wir schuld sind dann hinterher daran. Also diese Angst, die Sie auch beschrieben haben, dass man, das hat die natürlich sehr, sehr getriggert. Aber also spätestens im Sommer, als diese Artikel von Huber und Schäuble da waren, konnte man ja mal darüber nachdenken.
Sommer 20.
2020, genau. Und da hatten wir eine Kirchenkreiskonferenz im Kloster Basinghausen, alle schön weit auseinandersitzen, Riesenklosterkirche. Und die Regionalbischöfin, die im Deutschen Ethikrat war, war da. Und ihr Mann, Chef des Kirchenrechtlichen Instituts, der EKD, hatte vorher gesagt, im März 2020, wir müssten aufpassen, dass wir nicht in eine wörtlich faschistoide Hygienediktatur abrutschen. Das hat er gesagt, bevor es dazu kam. Ja, als es dann da soweit war, hörte man davon nichts mehr. Also sie redete und erzählte, wie also diese Corona-Maßnahmen gingen. Und ich fragte dann zwei Fragen. Ich fragte, wie ist das denn mit diesen Artikeln von Huber und Schäuble? Da ging es nämlich darum, dass das Wichtigste die Menschenwürde ist. Also es geht nicht nur um die um das Leben selbst, sondern dass das Leben eine Würde hat, im Leben und im Sterben. Und daraufhin antwortete sie, Herr von Heiden, das müssen Sie wissen, zwischen die Bundesregierung und mich passt kein Blatt Papier.
Peter Born.
Ich habe es jetzt nicht gesagt, ja. Auf das andere hin sagte sie, ich fragte sie nach ihrem Mann, der eben diesen, dieses mit dem faschistoiden Hygienestaat gebracht hatte. Und da sagte sie, ja, das wird immer falsch zitiert. Das war eine juristische Diskussion um Karl Schmidt und das versteht keiner. Deswegen bin ich in dem Artikel drauf gekommen. Ich beschäftige mich mal mit Karl Schmidt und habe dabei, also das ist, das muss jetzt hier nicht weiter behandelt werden. Aber anhand dieser Geschichte weiß ich sehr genau, dass die das wussten. Die wussten, was sie tun. Und hinterher hat eben auch dieselbe Dame gesagt, ja, es hat ja viele Pfarrer gegeben, die in der Corona-Zeit auch durch die Gänge der Kliniken geschlichen sind und heimlich den Sterbenden und Kranken beigestanden haben. Ja, das mag es gegeben haben, aber Hilfe von ihr werden sie wohl nicht gehabt haben.
Ja. Vielleicht könnten Sie jetzt mal aus Ihrem Beitrag, da sind ja ganz dezidiert auch Fragen an die Kirche gerichtet, dass Sie das vielleicht nochmal vortragen, damit also die hier Anwesenden so ein bisschen den Sound mindestens dieses Beitrags erleben können.
Ja, also vorweg gesagt, wie gesagt, dass man im Anfang sich ins Foxhorn jagen lässt, auch als Bischof oder so, das kann ich nachvollziehen. Aber ich würde jetzt folgende Frage stellen. Und lese das jetzt hier mal vor. Die Kirchenleitungen sind aufgefordert, offenzulegen, warum und wie sie dem ersten Lockdown und den folgenden zugestimmt haben. Wer hat gegenüber dem Staat mit wem gesprochen? Gab es kirchliche Einwände, Fragen oder Bedingungen? Gibt es dazu Aufzeichnungen, Protokolle? Gab es eine kirchliche Strategie? Wann, wo und wie hat die Kirche protestiert? Gegen einsame Sterne? Dahin vegetieren der Dementen auf den Demenzstationen. Wegsperren der Kinder. Verjagen von Alten und Jungen von Parkbänken. Behindern von freier Meinungsäußerung. Sind kirchliche Mitarbeiter aufgrund kritischer Äußerungen disziplinarrechtlich behandelt worden? Rehabilitation ist dringend und zeitnah zu prüfen und umzusetzen. Die Kirchenleitungen waren informiert, dass es zweite Meinungen gab über die Krankheit, das Virus, die Maßnahmen. Mehrere Kirchenleitungen bekamen aus den eigenen Reihen Nachrichten aus erster Hand über die sich quer zu allen politischen Lagern bildenden Protestbewegungen über Demonstrationen, bei denen ganze Demonstrationszüge das Vaterunser gebetet und Kirchenlieder gesungen haben sollen. Als Brückenbauer hätten sie Verbindung aufnehmen können. Hätten die Kirchen und hätten die evangelischen Akademien sich ihres Auftrags erinnert, Brücken zu bauen und Räume für herrschaftsweise freie Diskurse bereitzustellen, hätte die Freund-Feind-Dissoziierung keine Chance gehabt. Die Stellung der Kirche hätte nie in bedingungsloser Solidarität mit Regierung und Staat aufgehen dürfen. Es hätte immer kritische Solidarität bleiben müssen.
Vielen Dank.
Sie hörten einen Mitschnitt der Veranstaltung Malchower Format, aufgenommen am 26. Februar in der Dorfkirche Malchow in der Uckermark.